Sportliches Willkommen zu einer neuen Folge Big Post Game. Ja, wie angekündigt, widmen wir uns jetzt voll und ganz der anstehenden Weltmeisterschaft, vor allem dem DBB-Team, das ja am morgigen Freitag sein Auftaktspiel bestreitet gegen Gastgeber Japan. Und darüber wollen wir sprechen. Diesmal in größerer Runde. Einerseits haben wir dabei Martin Fünkele, unseren Chefredakteur bei Big. Servus, Martin.
Servus, Robert.
Und dann haben wir zwei Experten vor Ort, aktuell noch in Osaka sitzend. Einerseits unser Big-Experte, Coach Jens. Jens, schön, dass du da bist.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Und dann haben wir einen wahren Japan-Experten, seit einigen Jahren dort Coach, aber auch schon in der BBL Trainer gewesen, in Bonn, in Tübingen, auch die deutsche A2-Nationalmannschaft schon gecoacht, Matthias Fischer. Matthias, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Konnichiwa und vielen Dank für die Einladung.
Matthias, du bist seit 4 Jahren in Japan. Fass doch für unsere Hörer mal ganz kurz zusammen. Was machst du dort genau oder was hast du die letzten 4 Jahre dort gemacht?
Ja, ich habe ein Angebot erhalten aus Japan. Bin erstmal in die zweite Liga gegangen, habe 3 Jahre in Nishinomiya gecoacht. Das ist ein Club in der Nähe von Osaka. Und anschließend habe ich ein Angebot von Osaka bekommen. Das ist ein Club in der ersten Division. Und coache da und habe meinen Vertrag gerade verlängert und werde auch nächste Saison dort Head Coach bleiben. Ja, Japan ist ein wunderschönes Land. Ich denke, viele, viele kennen das. Wir genießen das Leben hier, die Natur, das schöne Essen und natürlich auch Basketball. Basketball entwickelt sich hier sehr gut. Die Menschen lieben Basketball. Sie haben 2 Spieler in der NBA, die werden hier vergöttert. Und ja, volle Hallen, gute Atmosphäre. Und ja, es macht einfach Spaß, in Japan zu leben und gleichzeitig hier zu arbeiten, Coach zu sein.
Du hast jetzt schon ganz viele Sachen ja angedeutet. Wie funktioniert der Basketball in Japan? Ist es wirklich so ein großer Hype? Ich erinnere mich, während der Saison haben wir mal mit John Patrick telefoniert, der erzählt hat, dass bei ihm die Trainings teilweise ausverkauft sind mit Zuschauern. Wie ist der Basketball in Japan vom Stellenwert her einzuschätzen?
Ja, ich denke, in Japan ist Baseball Nummer 1, ist ganz klar. Und danach kommt Fußball und Basketball. Die Hallen sind sehr gut besucht. Wir haben viele Fans. Wir haben 60 Spiele, die wir in der Saison spielen. Wir haben 3 Conferences mit jeweils 8 Mannschaften. Und ja, und spielen am Wochenende immer 2 Spiele gegen den gleichen Gegner. Das heißt, am Samstag spielen wir zum Beispiel um 17 Uhr und am Sonntag wird dann um 13, 14 Uhr noch das zweite Spiel gespielt. Und so kommt man dann auf diese 60 Spiele und dann fangen die Playoffs an. Die Intensität ist sehr hoch. Die Japaner spielen einen sehr schnellen Basketball, sind sehr gute Schützen. Und die Imports, also die Ausländer, werden meistens auf den großen Positionen verpflichtet, Position 4 und 5. Wir haben 3 Ausländer, die wir verpflichten können und 2 dürfen auf dem Feld stehen.
Eine ähnliche Regel wie in der Pro A beispielsweise ja in Deutschland. Jens, du hast mit Matthias ja eine gemeinsame Vergangenheit. Ihr habt zusammen in Tübingen gearbeitet. Hättest du dir damals vorstellen können, dass er jetzt in Osaka nebeneinander sitzt und einen Podcast macht im Vorlauf auf eine Weltmeisterschaft?
Ich möchte eine Lanze brechen für das europäische Basketballsystem. Wir bilden hier exzellente Coaches aus, die in der ganzen Welt gefragt sind. Und Matthias ist einer davon. Es ist ein bisschen so, wir haben die Thematik in Deutschland schon, dass wir die deutschen Trainer meines Erachtens teilweise unterbewerten. Ich habe das schon häufiger erlebt. Man kann das auch an mehreren Biografien festhalten. Und mir war klar, dass der Matthias einen Job auf der Welt bekommen wird, weil das europäische System und wie wir in Deutschland und in Europa Spieler ausbilden, tatsächlich etwas ist, wo man darauf hinweisen kann. Also wir haben als generellen Trend zu sehen, dass die NBA-MVPs Europäer sind, dass viele Spieler, Luka Doncic als Beispiel, weil wir ihn jetzt gerade gesehen haben, ja, der läuft übers Feld und macht Behind-the-Back-Pässe einfach mal so über und um die Mitspieler herum. Und das System, Spieler auszubilden, ihnen auch Rollen zu geben, nicht zu sagen, ihr seid jetzt sofort die Stars, wie das zum Beispiel die Amerikaner machen. Diese Trainer sind gefragt. Und diese Trainer setzen sich durch, weil sie Spielern, die möglicherweise auch etwas limitiert sind, Ich spreche jetzt mal von asiatischen Spielern, die vielleicht körperlich etwas kleiner sind, weil man denen Strategien beibringen kann, die sie dann einsetzen kann. Und wenn ich jetzt Matthias Mannschaft sehe, dann ist es eine Mannschaft, die extrem gut zusammenspielt, hohe Assistrate, aber auch mit sehr guten Rotationen arbeitet. Und die Next Defense hast du unter anderem eingeführt in Japan. Und sie zeigt auch einen sehr guten Erfolg.
Bevor wir über das japanische Spiel sprechen, auch über die japanische Nationalmannschaft, gegen die es ja zum Auftakt gehen wird für die deutsche Mannschaft, lassen Sie erstmal bei den Rahmenbedingungen bleiben, Jens. Ihr reist jetzt ja demnächst weiter, also du reist weiter nach Okinawa, wo das deutsche Team ja auch sich jetzt bereits auf den Weg gemacht hat. Denkst du, diese Zeitverschiebung von Europa nach Okinawa macht einen Unterschied oder hat einen Einfluss auf die deutsche Mannschaft? Oder war es vielleicht sogar clever, diesen Zwischenstopp in Abu Dhabi einzuschieben, um sich da eben langsam zu akklimatisieren?
Also als ich hier angekommen bin, bin ich erstmal gegen eine Wand gelaufen und zwar gegen eine schwüle Wand. Und man hat eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Matthias hat gemeint, dass es in Okinawa nochmal deutlich schlimmer ist. Das ist der eine Teil. Also man braucht schon etwas Zeit, um sich zu akklimatisieren. Das gehört dazu. Der zweite Teil ist aber natürlich, dass die deutsche Mannschaft von Team USA eingeladen wird auf einen Showcase, was meines Erachtens auch wieder in die Karte spielt, dass die deutsche Nationalmannschaft sich einen hervorragenden Ruf erarbeitet hat in den letzten 3, 4 Jahren durch Olympische Spiele, durch die Leistungen bei der Europameisterschaft. Und die Amerikaner, die Deutschen nehmen als letzten Testspielgegner vor ihrem Auftakt. Und das ist meines Erachtens eine große Ehre für den DBB, die nicht jeder bekommt. Und dass man dann sagt, man spielt dieses letzte Spiel, auch wenn es ein Sonntag ist und auch wenn es eine weite Reise nach Okinawa ist, was man ja davor nicht wusste, meines Erachtens muss man dieses Angebot von Team USA annehmen, weil man auch nicht jederzeit diese Möglichkeit hat, gegen diese qualitativ hochwertigen Spieler zu spielen.
Wie habt ihr dieses letzte Testspiel gesehen, sowohl aus deutscher Sicht als auch aus Sicht der US-Amerikaner? Die Deutschen ja mit 15 Punkten vorne, Mitte des dritten Viertels am Ende dann doch verloren, aber ich glaube, es war der knappste Sieg der Amis in der Vorbereitung.
Ja, ich fand, das Spiel war hervorragend. Ich verfolge die deutsche Nationalmannschaft. Ich kenne ja einige Spieler aus der A2-Nationalmannschaft, so wie den zum Beispiel Andy Obst, der hervorragend gespielt hat. Und ich denke, die Mannschaft entwickelt sich genau richtig, Step by Step. Die Defense ist sehr stabil. Mir gefällt sehr gut die Rollenverteilung. Die spielen gemeinsam, die spielen zusammen. Ich glaube, 5 Spieler haben zweistellig gepunktet. Es ist nicht nur, sage ich mal, ein Luka Doncic, der dann 48 Punkte macht, sondern es ist das gesamte Team, das zusammenspielt, füreinander spielt. Ja, den Ball schön laufen lässt, bewegt. Und ich muss ja auch ein großes Kompliment aussprechen, dass diese Mannschaft wirklich einen schönen europäischen Basketball spielt. Und es macht mir wirklich sehr viel Freude zuzuschauen, wie sie den Ball bewegen und wie sie gemeinsam Basketball spielen.
Die Freude, glaube ich, hast du auch, Martin. Martin, du warst ja schon mal bei einer Weltmeisterschaft in Japan, das war 2006. Wie lief es denn damals ab? War damals auch die Begeisterung für Basketball in Japan auch schon so groß?
Lang, lang ist es her. Nee, also die Begeisterung war da nicht wirklich groß. Ich kann mich daran erinnern, das ging ja damals los in Hiroshima mit der Vorrunde. Die Hauptrunde war dann in Saitama, ein Vorort von Tokio. Und ich kann mich an einen Abend erinnern, an dem ich nach Hause gegangen bin und an einem ausverkauften Stadion vorbeigegangen bin, wo zeitgleich zum Basketball-Baseball gespielt wurde. Und das war der Shit. Und für die Basketball-WM haben sich da relativ wenig interessiert. Das war in Saitama auch nicht anders. Da war dann die Riesenshow gegen die Amis, als Desmond Dwayne Wade geblockt hat und richtig großer Sport, aber publikumstechnisch war da nicht viel los.
Lass uns gleich mal auf
Vielleicht.
das Spiel blicken, Martin, das ansteht am Freitag, Deutschland gegen Japan. Welches Spiel erwartest du von der deutschen Mannschaft? Ich denke, die Rollenverteilung ist klar. Deutschland wird der klare Favorit sein.
Mit Sicherheit. Würde ich vielleicht auch die Frage doch gleich nochmal weitergeben an Matthias. Noch eine Sache vorweg. Du hast vorhin diese Begeisterung angesprochen, die es bei den Ligaspielen gibt. Okinawa ist jetzt die kleinste Präfektur des Landes, liegt ganz weit weg im Pazifischen Ozean. Die Stadt ist nicht furchtbar groß, die Arena ist nicht groß. Glaubst du, die Japan-Spiele werden ausverkauft sein? Wird dieser Heimvorteil wirklich eine richtige Rolle sein?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Okinawa hat die Meisterschaft geholt gegen die Chiba Jet. Wir haben da jetzt insgesamt, glaube ich, viermal gespielt. Unglaubliche Atmosphäre, eine sehr moderne NBA-Arena, die sie da hingestellt haben. Sehr, sehr laut. Amerikanische Base auch. Also die Halle wird sehr laut sein, ausverkauft sein. Und ja, es werden viele japanische Fans auch vom Festland, von der Insel, Hauptinsel anreisen, um die Mannschaft zu unterstützen, weil es hat sich etwas geändert. Also die Menschen lieben Basketball hier. Hachimura, Watanabe, zwei NBA-Profis, und die werden hier vergöttert. Das sind Superstars, und die Unterstützung, so wie jetzt bei dem Softbank-Turnier in Tokio, zweimal ausverkauft, also unglaubliche Stimmung. Und ja, ich erwarte, dass es nicht einfach wird.
Ich habe im Vorfeld zu unserem WM-Vorschau-Magazin auch mit dem Damon Green gesprochen, weil er eben 2006 dabei war und nochmal ein bisschen zurückgeguckt und ihn auch so über diese Besonderheiten von WMs angesprochen, dass du eben gegen Mannschaften spielst, über die du relativ wenig weißt und da einfach unterbewusst immer dann denkst, über die weiß ich nichts, die können nichts. Glaubst du, das kann eben auch in diesem Japan-Deutschland-Spiel eine Gefahr für die deutsche Mannschaft sein oder ist der Qualitätsunterschied zu groß, als dass die Deutschen ihrer Favoritenrolle wohl gerecht werden?
Ja, die erste Frage, die sich natürlich stellt, mit was für einer Mannschaft werden die Japaner auflaufen? Watanabe ist leider in einem Spiel umgeknickt und konnte die letzten zwei Spiele nicht mitspielen. Ich denke, er wird spielen. Hachimura hat leider abgesagt, aber man darf die Japaner nicht unterschätzen. Die werden einen sehr schnellen Basketball spielen. Die werden sehr, sehr viele Dreier nehmen. Sie sind gute Schützen, und sie haben schon gegen Frankreich in der ersten Halbzeit gezeigt, dass sie auf jeden Fall mit auch solchen richtig guten Mannschaften mithalten können. Und man muss sie ernst nehmen, man muss sie gut verteidigen, man muss viel Druck ausüben, und man muss sie natürlich inside angreifen. Das ist ganz klar deren Schwäche. Sie haben halt keinen großen, schweren Center und geraten dann sehr, sehr schnell in Rotationen. Und dann, ja, da muss man entsprechend den Ball bewegen, die freien Schützen finden oder inside scoren.
Wie unterscheidet sich das Spiel der Japaner mit Watanabe auf dem Feld vom Spiel ohne Watanabe auf dem Feld? Weil das werden jetzt ja zwei Szenarien sein, die deutsche Mannschaft auch vorbereiten muss.
Ja, Watanabe ist ein, er hat ein bisschen Post-up-Game, er kann Dreier werfen, er kann penetrieren, aber ich denke, das Allerwichtigste ist, dass er ihnen ein bisschen Stabilität beim Rebound ja, gibt. Er kann rebounden, kann schnell ein Outlet spielen, und dann sind sie natürlich sehr gut in Transition und werden die freien Würfe nehmen. Also Stabilität beim Rebound ist sehr, sehr wichtig für Japan, weil das ist deren Schwäche, wie man in mehreren Spielen gesehen hat, dass einfach viele Teams Second Chances bekommen und so irgendwann mal beim zweiten, dritten Versuch einfach den Ball versenken und erfolgreich sind.
Bei den Offensiv-Rebounds kann man dazu noch ergänzen, dass wir waren ja beim Spiel von Japan gegen Slowenien, als Luka Doncic diese Show abgezogen hat, aber jeder Offensiv-Rebound von den Japanern wurde auf frenetisch abgefeiert, auch generell jeder Rebound und diese extra Energie, damit muss man definitiv rechnen, dass die Japaner diese extra Energie bekommen werden von den Fans, ob das in Tokio ist oder ob das in Okinawa ist. Sie haben zwischen, ich glaube, 35 bis 40 Dreierversuche pro
Richtig.
Spiel. Das ist eine richtige Menge Holz. Dann greifen sie in 20% oder mehr noch im Fastbreak-Spiel an. Also die Jungs sind gefährlich. Nur weil man sie nicht kennt, können die trotzdem Dreier werfen. Und das muss man verhindern.
Also Hauptaugenmerk für die deutsche Mannschaft auf das Rebounding, also Schlüsselspieler vermutlich die Big Man-Riege um Daniel Theiss, Joe Vogtmann, Moritz Wagner, Johannes Thiemann.
Ja, nicht unbedingt, weil es sind ja meistens drei, ja, Long Shots, Long Rebounds. Ja, das heißt, die Großen werden Inside alles abgreifen. Aber wenn der Ball natürlich abprallt, ein bisschen weiter weg, sind auch natürlich die Guards in der Verantwortung, ihre Gegenspieler auszuboxen und die Rebounds einzusammeln.
Wie seht ihr die Rotation der deutschen Mannschaft? Gordy Herbert hat im letzten Testspiel gegen die Amerikaner eine sehr, sehr kleine Rotation gespielt, Matthias, mit nur 8 Spielern. Wie geht man in so ein Turnier, vor allem in so ein Auftaktspiel? Lieber mit einer kleinen Rotation, von der ich weiß, okay, die funktioniert, oder versuche ich möglichst das komplette Team direkt mitzunehmen?
Ja, ich denke, Gordy experimentiert noch ein bisschen und schaut sich die Möglichkeiten an. Ich meine, trotz der kleinen Rotation hatten wir 5 Spieler, die zweistellig gepunktet haben, und das ist sensationell. Ja, ich denke, das Spiel wird sich entwickeln und die Rotation wird ein bisschen größer sein, und er wird vielen Spielern die Chance geben, im ersten Spiel schnell ihren Rhythmus zu finden und ja, einfach auch an das nächste Spiel zu denken, weil man ja alle 2 Tage spielt, und die nächsten Gegner werden sicherlich ein anderes Kaliber sein. Insofern frisch in die Spiele zu gehen, große Rotation spielen und viele Spieler mit einbeziehen, sodass sie auch die Verantwortung übernehmen.
Jens, du hast im WM-Forscherheft der BIK hast du deine Doktorarbeit oder eine Professorarbeit eigentlich gemacht, dass du die Top 40 Spieler nicht nur gerankt, sondern alle auseinandergenommen hast. Der einzige Japaner, der in der NBA für Brooklyn spielt, der Watanabe, hat es eben in deine Liste gepackt. Matthias hat schon angesprochen, der ist ein bisschen angeschlagen. Wir gehen davon aus, dass er spielt. Von dem, was du über ihn weißt, wie müssen die Deutschen ihn spielen?
Also er verkörpert unterschiedliche Rollen. In der NBA ist er mehr oder weniger ausschließlich ein Spot-Up-Shooter. Für die Japaner ist er ein Slashing Wing bisher gewesen, aber da hat er auch mit Rui Hachimura zusammengespielt, und er wird den Schritt gehen müssen, dass er als Kreativspieler für die japanischen Werfer etwas kreiert, neben Kawamura oder Togashi. Das sind Wirbelwinde, sage ich jetzt mal, aber man wird von Watanabe auch mal in Post-up oder sonst etwas benötigen. Das hat er bisher nicht gezeigt, weil er bisher noch nicht in der Situation war, und er war jetzt auch verletzt. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass er in diese Rolle reinwachsen kann, aber gegen die deutsche Nationalmannschaft ist eben das erste Spiel, möglicherweise zum Glück für die deutsche Nationalmannschaft, wo dann den Japanern einfach eine Offensiv-Kreativoption fehlt mit ihm am Ball.
Lass uns mal bei diesem Top 40 Ranking bleiben. Das hat ja schon für einiges an Diskussionsstoff gesorgt, auf den vorderen Positionen, aber auch eben im Mittelfeld, würde ich mal sagen, wo Yuta Watanabe steht. Er ist zum Beispiel einen Platz hinter Assem Marai, den wir aus der BBL kennen, gerankt. Wie bist du grundsätzlich vorgegangen bei dieser Einordnung der Spieler in dieses Ranking?
Also man muss sagen, es sind nicht die Top 40 Spieler, die jetzt bei dieser Weltmeisterschaft auflaufen in dem Maße, weil wir ja allein bei den Kanadiern, bei den Deutschen, bei den Amerikanern unzählige NBA-Spieler hatten oder haben. Das Ziel war es, von jeder Mannschaft einen MVP mehr oder weniger herauszuarbeiten und dann dem ein oder anderen Team natürlich noch einen zweiten Spieler dazu zu geben, weil der dort einfach reingehört. Konkretes Beispiel: ein Dennis Schröder muss dort rein. Ich habe ihn sehr hoch gerankt. Da kommen wir später bestimmt auch noch dazu. Und ein Franz Wagner muss ebenfalls dort rein. Das Ziel war zu beschreiben, was macht denn einen FIBA-Spieler aus und was macht einen, sagen wir mal, regulären NBA-Spieler aus. Also, wie verändert sich das Spiel für Dennis Schröder, wenn er auf FIBA-Parkett spielt? Und wie verändert sich das Spiel für beispielhaft einen Tyrese Halliburton, wenn er mit der physischen Gangart umgehen muss? Und basierend auf dem habe ich drei Faktoren herausgearbeitet. Einmal das Scoring. Es geht einfach darum, den Ball im Korb unterzubringen. Da wäre jetzt der erste, der mir in den Kopf kommt, ist Lauri Markkanen, der einfach ganz viel reinwirft. Hoffentlich gegen Deutschland nicht. Dann gibt es das Playmaking, wo man dem Spieler den Ball gibt, der dann für andere Leute etwas kreiert. Dort ist Dennis Schröder meines Erachtens mit der Beste bei der Weltmeisterschaft. Und dann gibt es plain and simple das Net Rating. Also ist die Mannschaft überhaupt erstens gut mit ihm und ist die Mannschaft ohne ihn konkurrenzfähig? Und da gibt es einige Kandidaten, zum Beispiel Tonike Tshengelia, der da auf 29 ist, der hat bei mir ein Net Rating 2,5 von 3 Punkten bekommen, weil der einfach deutlich besser, die Mannschaft ist einfach deutlich besser mit ihm auf dem Feld, als wenn er nicht spielt.
Jens, du hast die Liste wahrscheinlich mit, Quatsch, Matthias, du hast die Liste mittlerweile auch bekommen, weil Jens ist ja schon seit ein paar Tagen da und ihr sprecht wahrscheinlich seit der Zeit über nichts anderes. Er hat in seiner Liste
Als Dennis.
den Dennis auf Rang 3 gesetzt, hinter Jannis, der leider nicht dabei ist, der es nicht geschafft hat, und eben auch hinter Luca. Würdest du mitgehen?
Ja, ich denke, Dennis hat sich wunderbar entwickelt. Also jetzt vor allem als Kapitän der Nationalmannschaft. Ja, ich mag einfach jetzt, wie er spielt. Er kreiert so viel. Er muss nicht unbedingt der Topscorer sein, aber seine Penetration, sein Pick and Roll, seine Pässe auf, ja, unglaublich. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig für die Mannschaft, dass der Ball in Bewegung kommt, um einfach so viele Optionen für andere Spieler dann entstehen. Ja, Daniel Theiss profitiert ja, Short Roll, Quick Jumper oder Hilfe von der Ecke, ein Extrapass. Ja, das alles basiert darauf, dass Dennis aus dem Pick and Roll ja so gut kreieren kann und ja und auch das Tempo gut kontrolliert. Insofern ja, würde ich dem auch zustimmen und denke, dass er sich das auch verdient hat.
Wer ist
Ich glaube,
deiner
man muss
Meinung
das
nach?
einordnen
Okay.
in den Gesamtkontext, so wie es Jens
Ja.
beschrieben hat. Isoliert gesehen sehe ich Dennis Schröder nicht als zweitbesten Spieler dieser Weltmeisterschaft. Das haben wir jetzt zum Beispiel gegen die Amerikaner gesehen, dass ein Anthony Edwards kommt, einfach mal 35 macht. Das haben wir bei Shai Gilgeous-Alexander bei den Kanadiern gesehen. Aber was den Einfluss auf das Spiel angeht, glaube ich, da stimmt mich Matthias voll und ganz zu. Da ist Dennis Schröder einer der besten des Turniers, weil er eben gelernt hat, diese Balance zu finden zwischen eigenem Scoring und Passen des Balles. Er hat ja gegen die Amerikaner auch ein Double-Double aus Punkten und Assists.
Ja.
Und das, glaube ich, ist der größte Fortschritt, den Dennis gemacht hat von der letzten Weltmeisterschaft über die Eurobasket jetzt hin zu dieser Weltmeisterschaft, dass er das Team wirklich führt, aber nicht nur mit eigenem Scoring führt, sondern dass er es eben schafft, alle Spieler mit einzubeziehen. Franz Wagner, Daniel Theiss haben wir angesprochen, aber auch ein Andy Obst, ein Johannes Vogtmann. Er schafft es, das Team zusammenzubekommen. In dem Sinne würde ich sagen, ja, Dennis Schröder ist einer der besten Point Guards des Turniers, was den FIBA-Basketball angeht. Rein isoliert gesehen ist er sicher nicht der zweitbeste Spieler des Turniers. Aber darum, glaube ich, geht es auch gar nicht. Es geht um den Teamerfolg und da hat, glaube ich, Deutschland mit Dennis sehr, sehr gute Karten bei diesem Turnier.
Ja, dem würde ich absolut zustimmen. Ich denke, das Team, ja, macht einen wirklich guten Job. Und wir haben so viele Möglichkeiten, wie wir zu Punkten kommen können. Wir können gut verteidigen und die Last ist auf viele, viele Schultern verteilt. Und das zeichnet auch wirklich sehr gute Teams aus.
Lasst uns zum Abschluss vielleicht noch einen kurzen Blick auf dieses gesamte Turnier werfen. Ihr beide habt jetzt viele Nationen auch schon in Japan gesehen, in den letzten Zügen der Vorbereitung. Habt ihr ein Team auf der Rechnung, wo ihr sagt, oh, dem könnte wirklich eine Überraschung gelingen?
Die Frage ist, ist es eine Überraschung, wenn Kanada hier jetzt großartig aufspielt? Wir haben jetzt natürlich als deutsche Basketballfans die Kanadier zweimal schon gesehen, einmal in Berlin, einmal in Hamburg. Und wir haben einfach gesehen, dass es unglaubliche Ochsen sind, die am Ball verteidigen können, die abseits vom Ball verteidigen können, die sich über die Blöcke kämpfen, die switchen, die mit Kelly Olynyk einen extrem guten FIBA-Spieler haben, die mit Shai Gilgeous-Alexander einen Spieler haben, der im 1 gegen 1 immer etwas kreieren kann. Also diese Mannschaft scheint mir, also ich weiß gar nicht, ob man einen Geheimfavorit dazu sagen kann, weil die allein von den Wettquoten bei auf Rang 3 oder 4 sind. Und mit Kanada ist auf jeden Fall zu rechnen. Ein bisschen schade ist, dass die Serben so bluten mussten mit Jokic und mit Micic, weil ich hatte sie eigentlich da als als Mitfavoriten gesehen. Jetzt mit Bogdanovic weiß ich nicht, ob er diese Last auffangen kann. Und ansonsten Geheimfavorit Deutschland.
Ja,
Was
dem
habt ihr
würde
für
ich
die Tabelle?
zustimmen. Deutschland finde ich spannend. Entschuldigung, dass ich ins Wort gefallen bin. Deutschland finde ich sehr spannend. Mir hat persönlich, also jetzt auch nach dem letzten Spiel Australien sehr gut gefallen. Sie waren minus 15 gegen Frankreich, haben sich zurückgekämpft. Patty Mills hat nicht überragend gespielt und trotzdem haben sie Möglichkeiten gefunden, Frankreich zu schlagen. Sie haben den Ball sehr gut bewegt, sie haben Fastbreak gespielt. Sie haben auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, schönen Basketball zu spielen.
Was habt ihr bisher von Italien gesehen? Also ich habe es nur mitbekommen, dass eben wieder mal die Serben geschlagen haben. Das ist schon Jens angesprochen, dass die Serben sicherlich nicht das Kaliber sind, was wir erhofft haben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Team, was uns bei der EM in Berlin begeistert hat, eben weil sie so als Team gespielt haben, weil sie diesen verrückten Coach haben, auch in diesem Turnierformat, was ja auch eben das Format sehr sehr interessantes, eine Rolle spielen kann.
Ja, wir haben den Fontecchio, habe ich auf 13 gelistet. Das ist natürlich nicht der 13. beste Spieler, was diese Liste angeht. Aber der spielt richtig gut auf, der trifft seine Dreier. Er ist ein perfekter Systemspieler für die Italiener. Und ja, sie spielen natürlich mit extrem viel. Und wenn sie so heiß laufen, wie es gegen die Serben lief, in diesem, ich glaube, Viertelfinale war es, dann wird es einfach schwierig. Und wenn man braucht immer Spieler, die mit Irrational Confidence spielen. Und ich glaube, von denen haben die Italiener den einen oder anderen. Und dann wird es schwierig, wenn sie Feuer fangen.
Ja, die Italiener eröffnen ja das Turnier.
Ja, und sie haben, glaube ich, in der Vorbereitung kein einziges Spiel verloren, wenn ich mich nicht irre. Sie haben gegen gute Mannschaften gespielt und auch haben sich sehr, sehr gut präsentiert.
Eröffnen das Turnier gegen Angola, sind in einer Gruppe eben mit Angola, der Dominikanischen Republik und den Philippinen. Auf dem Papier machbar und ich glaube, Martin, eine spannende Mannschaft, die Italiener auch aus deutscher Sicht, was die BBL angeht. Fontecchio haben wir angesprochen, aber da ist eben auch dieses neue Berliner Duo Matteo Spagnolo und Gabriele Procci da, das extrem viel Potenzial mitbringt.
Und bestimmt eben für diese bisschen wilde Art steht, die Italien spielen kann, eben auch mittlerweile nicht mehr nur so diese klassischen Guards hat, sondern auch Jungs, die zum Ring kommen können, die athletisch sind. Und ich glaube, da sind die beiden ganz, ja, fast schon so ein kleiner Prototyp dafür. Und also ich bin spätestens nach dem Auftritt von Pozzecco mit Giannis bin ich ganz großer Italien-Fan. Und bin also nicht überrascht, wenn diese Mannschaft für Furore sorgt. Ob es ganz, ganz weit geht, kann ich natürlich auch nicht sagen, aber die sind auf jeden Fall furchtlos.
Ja, sie sind furchtlos und das, glaube ich, ist auch ein schönes Schlusswort. An der Stelle sei nochmal darauf hingewiesen, alle Spiele der Weltmeisterschaft live zu sehen bei Magenta Sport, unter anderem eben auch der Auftakt der Italiener. Um 10 Uhr geht's los am Freitag gegen Angola. Auch das erste Spiel der deutschen Gruppe steht bereits um 10 Uhr auf dem Programm, Finnland gegen Australien und die Deutschen dann nachmittags deutscher Zeit 14.10 Uhr gegen Gastgeber Japan. Vielleicht machen wir am Schluss nochmal eine kleine Tipprunde. Eure Prognose für das Spiel. Wir lassen die Experten zuerst. Jens und Matthias, was denkt ihr, wie geht's aus?
Jens, leg los.
Deutschland gewinnt mit 11.
Ja, ich bin auch überzeugt, dass Deutschland gewinnen wird. Ich denke, ja, 15 werden sein.
Dann lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster, sage plus 18.
Plus 18.
Plus 22. Deutschland hat sich so stabil erwiesen in der Vorbereitung. Ich glaube, da wird nichts anbrennen. Und denke, das wird ein überzeugender Auftaktsieg der deutschen Mannschaft in dieses Turnier. Gut, wir werden uns hören, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nach dem deutschen Spiel wieder am Freitagabend vermutlich, vielleicht auch Samstag früh, je nachdem, wie unsere Leitungen nach Japan stehen. Aber wir werden für euch da sein während der gesamten Weltmeisterschaft. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen. Danke an die Runde, danke, dass ihr euch Zeit genommen habt und bis ganz bald. Macht's gut. Ciao, ciao.